So, das ist an. Kannst du dich hören?
Ich kann mich hören, ja. Ja,
Dann können wir jetzt starten, oder nicht?
von mir aus.
Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast Papa erzählt aus der Musik. Hallo Papa.
Hallo, mein Sohn.
Bevor wir uns über alte Sachen unterhalten, frage ich dich mal, was es Neues gibt.
Also was Neues zu unserem Podcast vom letzten Mal, Paul's Dad, kann ich nur sagen. Die haben wieder eine neue Untersuchung gemacht, und zwar die Spielweise von Paul McCartney untersucht. Aus den 60ern, 70ern, 80ern und so haben sie verglichen. Und zwar haben die das Lied Yesterday genommen und haben festgestellt, er hat eine andere Greiftechnik und eine andere Zupftechnik als damals.
Ja.
Also wieder ein Zeichen dafür, dass er eventuell doch nicht der echte Paul ist heutzutage.
Ja, ich habe dir aber auch schon ein paar Mal am Telefon gesagt, du sollst aus dem Kaninchenbau wieder raus. Darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern die Beatles bringen ja jetzt einen neuen Song raus am 2. November. Also wir nehmen das hier vorher auf, haben ihn noch nicht gehört. Ich habe gehofft, dass du das sagst, damit ich dann den Übergang machen kann, dass wir uns heute nicht damit beschäftigen. Zum einen, weil wir ihn ja noch nicht hören konnten, und zum anderen, weil das ganz gut zum Thema von der nächsten Folge passt, wo wir dann mehr drauf eingehen werden. Du kannst ja trotzdem noch über andere Musik erzählen, die rausgekommen ist.
Ja, zufälligerweise haben die guten alten Rolling Stones ein neues Album
Ja.
rausgebracht, Hackney Diamonds. Also die Musik ist sehr gut, gefällt mir, aber trotzdem möchte ich über eine andere Band sprechen aus den 60er Jahren. Und zwar der Band Kings. Kings mit K, ne? Das ist, heißt so viel wie von der Norm abweichend, ein bisschen schrullig.
Ja, genau. Also ich kenne es in anderem Kontext, aber wir sind ja jugendfrei. Also
Naja,
mal.
ne? Und diese Band, die bestand aus den beiden, also die Hauptakteure waren die beiden Brüder Ray und Dave Davis, dann Schlagzeuger und Bassisten. Damals Schlagzeuger hieß Mick Avory und der Bassist Pete Quaife. Dieser Schlagzeuger Mick Avory hat auch am Anfangszeit von Stones auch mal mitgespielt, 62, 63 rum, aber das ist nur nebenbei.
Die Kings sind eine Londoner Band.
Genau, ist auch eine Londoner Band und dann läuft man sich halt über den Weg.
Genau, ist ja nicht so groß die Stadt.
Genau. Denn diese Kings, die haben einen neuen Sound reingebracht in die Beatmusikzeit. Und die haben praktisch einen Hardrock reingebracht.
Und wie haben sie es gemacht? Weil ich glaube nicht, dass es einen Verstärker, so einen Overdrive-Regler gab oder so, oder?
Nee, den gab es noch nicht. Aber der Solo-Gitarrist Dave Davis, damals ein wilder junger Mann von 16, 17 Jahren, hatte privaten Stress, Schulstress, war ein bisschen frustriert, so erzählt er zumindest, und hat seinen kleinen Kofferverstärker genommen, ihn aufgeschraubt und dann die Lautsprechermembran mit einer Rasierklinge bearbeitet. Hat dann seine Klampfe angeschlossen, auch mal kam ein brüllender Sound raus und dachte, oh, das können wir gebrauchen. Für You Really Got Me war der Sound richtig geeignet.
Das war 64.
Das war 64. Und danach hatten sie noch einen Hit mit demselben Sound. Das war der Song All Day and All of the Night. Und komischerweise, ab der dritten Single wurden die dann ein bisschen sanfter. Ich nehme an, die wollten wahrscheinlich jetzt die Sache jetzt nicht totreiten. Und haben dann also den Stil gewechselt und haben auch im Sommer 65 einen Song rausgebracht, der hieß See My Friends. Und da war zum ersten Mal in der Popmusik so eine Art Drone Sound, etwas Indisches. Und das haben auch die Beatles gehört. Und die waren davon so begeistert. George Harrison war ja schon eine Zeit lang schon ein bisschen auf einem Indien-Trip.
Ja.
Und da haben die gesagt, weil die Kings wohl können, das können wir auch. Und brachten dann daraufhin das bekannte Lied Norwegian Wood raus. Das hat aber eine richtige Sitar gehabt. Aber die Kings hatten keine Sitar, die haben einfach nur die Gitarre so eingestellt wie so ein indisches Instrument.
Okay, also sie haben das Instrument nachgemacht, dass es so klingt wie eine Sitar.
Genau. Ne, und das war halt. Schon ein bisschen, war schon ziemlich sensationell, weil das Lied auch ein Hit geworden ist. Und danach haben die dann sich, vor allem der Komponist Ray Davis, der war nicht nur der Sänger, war auch der Komponist von der Band, hat sich dann textmäßig mehr auf das Alltagsleben und Sozialkritik eingestellt.
Okay.
Und hatte dann Ende 65 haben die den Song Well Respected Man rausgebracht.
Ja.
Der Song da handelt von einem Mann, der nach außen hin sehr solide ist.
Also so ein normaler,
also so immer
Otto normal.
Genau, well respected man, also der pünktlich zur Arbeit, keines, also immer fleißig, alles. Aber hinter den Kulissen war er nicht ganz sauber.
So American Psycho mäßig oder? Wobei, ich sehe gerade deinen Blick. Okay. Also nach außen hin wirkt er wie so ein normaler Nachbar. Alle grüßen ihn, er grüßt alle zurück.
Genau.
Aber dann hat er quasi so einen Keller, wo...
So schlimm hat das jetzt nicht
erzählt. So schlimm ist es nicht, okay.
Mit Text, aber wie gesagt, nach außen hin hui und innen fui.
Okay.
Sagen wir so.
Ja.
Das war für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich. Man hatte damals halt immer noch Liebeslieder geschrieben. Hold Your Hand und Kiss Me und so weiter. Oder I Wanna Dance With You und so ein Kram. Und er hat halt schon jetzt hier ein bisschen sozialkritisch das gute England da auf die Schippe genommen. Der Nachfolgehit, Dedicated Follower of Fashion, da ging es auch um einen jungen Mann, der immer die neueste Mode haben musste. Da wurde praktisch Swing in London, hieß er damals, auf die Schippe genommen.
Und was ist Swing in London?
Swing in London war damals die Zeit, wo dann die jungen Leute sehr viel auf ihr Klamotten Wert legten. Immer die schrillen, bunten Sachen. Da fing es langsam an mit der Hippie-Musik. Hippie-Musik nicht, mit der Hippie-Mode fing langsam an.
Ah, okay. Also ging es da mehr darum, auffällig zu sein oder mehr darum, dass man viel Geld ausgibt für die Kleidung?
Also beides eigentlich. Man legte halt schon Wert auf die Markenware.
Okay, also so war so, so ein Markenbewusstsein. So eine,
genau.
Das, okay, verstehe.
Und das hat er halt die Schippe genommen, dass halt immer das Neueste haben muss. Und man ist pleite, man nimmt einen Kredit auf, nur um jetzt hier die neueste Hose zu haben oder irgendwie die neue Weste und so weiter.
Das ist witzig, weil es gibt nämlich auch, kein Trend, aber schon seit einiger Zeit, so kleinere Videos, wo dann Leute auf der Straße gefragt werden, wie viel ist dein Outfit wert und sowas. So in die Richtung, das gab es anscheinend früher auch schon.
Ja, fing es an.
Ja, und das wird dann da in dem Song kritisiert.
Genau, ja, kritisiert, ein bisschen lustig.
Beziehungsweise, parodiert.
Parodiert, oder
persifliert.
Persiflage. Und dann einer der größten Hits von denen, Sunny Afternoon.
Ja.
Da geht es um einen Mann, der hat Steuerschulden.
Kenne ich zu Genüge, mit dem Lied hast du mich getriezt.
Haben wir auch selber mal
wir
gespielt,
haben,
ne?
Genau, wir haben eine Zeit lang aber zusammen eine Band gespielt und
Auf jeden Fall, da geht es auch um einen jungen Mann, der hat Steuerschulden und da muss er seine Yacht verkaufen. Und
wusste ich gar nicht. Also ich habe den Song gesungen, ich kann mich nur an Big Fat Mama erinnern und ja.
Ja, und Sunny Afternoon heißt also, was der jetzt noch zu tun hat, ist einfach nur in der Sonne liegen.
Ja.
Nippt an seinem Bier. Ne?
Muss ich mir den Text nochmal durchlesen.
Ja, also es lohnt sich wirklich von den Kings die Texte durchzulesen. Sind echt klasse. Und dann gibt es noch einen Hit, Dandy. Das ist praktisch eine Warnung an einen Frauenheld, der es nicht so übertreiben soll.
Das ist ein Dandy halt.
Also ein Dandy, ja. Der,
mir sagt der Begriff was, ja.
Dandy ist ein Frauenheld und der hat halt zu viele Mädchen und so weiter. Und dann soll er es nicht übertreiben.
Wie gesagt, Papa, wir sind jugendfrei, da gehen wir jetzt auch nicht weiter drauf ein.
Nicht weiter drauf. Es hat nur eine schöne Zeile. Zwei sind zu viel und drei sind dein Tod.
Ja, okay.
Ja, und das ging dann so bis Ende 1967. Der letzte große Hit war dann Waterloo Sunset. Das war auch eine Beschreibung, wie ein Liebespaar im Mondschein spazieren geht und noch einmal durch London zieht. Und dann 1968 haben sie sich Mühe gegeben und also sehr viel Zeit verbracht im Studio, um ein Konzeptalbum aufzunehmen über das gute alte England.
Kannst du eben kurz erklären, was so ein Konzeptalbum ist?
Ein Konzeptalbum ist da, dass die Texte, die stehen immer in einem, die Texte, die haben alle das gleiche Thema praktisch.
Ja, also jedes Lied baut so aufeinander auf. Du hast quasi so eine Oper, wenn du so willst, zählst eine Geschichte dadurch oder die hängen irgendwie zusammen, weil ein Charakter, der irgendwo drin vorkommt oder eine Figur, über die gesungen wird, irgendwann später auch nochmal vorkommt.
Genau, das haben die auch so.
Oder geht es da eher, dass sie ein komplettes Thema behandeln mit allen Liedern?
Genau. Das.
Weil die gibt es ja auch, also Depression oder sowas, dass du ein Album hast, wo jedes Lied sich das Thema behandelt.
Hauptthema ist Village Green Preservation Society. Also das heißt also, wir wollen zurück zur Natur, in Anführungsstrichen.
Also Village Green ist so Nachhaltigkeit oder was? Oder was ist Village Green? Oder so ein modernes Dorf, wo alles grün ist, oder?
Genau, Village Green ist praktisch so ein Platz, wo alles noch schön ist.
Nicht zugebaut ist, wie es
genau.
Damals so, oder? Okay. Mhm.
Und damals fing er auch schon mit, war ja auch schon Hochhäuser und so weiter. Und die wollen halt wieder, hatten jetzt praktisch die Idee gehabt, wir machen so ein Album und reden über die alten Zeiten. Da ist zum Beispiel, ist drauf, ein Song, der heißt Village Green.
Mhm.
Da ist wirklich mit einem Dorf besprochen. Ein schöner kleiner Tante-Emma-Laden. Die Sonne scheint immer, ne?
Mhm.
Man trifft sich nach Feierabend. Dann gibt es einen Song, der handelt von einer alten Dampflok noch. Heißt auch Steam Power Train, das Lied.
Mhm.
Oder ein schönes Lied, das war auch die Single. Picture Book, dass man also alte Fotos nachschaut, wie schön das früher war. Also
hat das Album so eine Nostalgie behandelt.
Genau,
quasi.
Nostalgie und eine Idylle.
Ja, Vorstadt-Idylle oder so.
Vorstadt, genau.
Ja. Oder Kleinstadt-Idylle, ja.
Genau, das war ihre Idee, so ein Album rauszubringen.
Mhm. Haben sie dann auch gemacht?
Das haben die auch gemacht. Es ist sehr hart gefloppt. Keiner hat eine Erklärung dafür, weil die Musik ist echt einfach großartig.
Ja.
Die Texte sind großartig. Aber sehr wahrscheinlich haben die das Album an einem schlechten Zeitpunkt rausgebracht,
ja.
Weil nämlich zur selben Zeit, ich glaube sogar am selben Tag, müsste man mal nachschauen, kam das White-Album von Beatles raus.
Ja.
Und die Stones mit ihrem Album Bankers Banquet auch kurz danach rausgekommen. Beide Alben sind weiß, White-Album ist weiß und Bankers Banquet ist weiß.
Okay, da wollen wir den Stones jetzt mal nichts unterstellen.
Nee, ich wollte nur damit sagen, da hätten die... Hätten die Kings auch ein weißes oder ein schwarzes Album rausbringen sollen, damit er ein bisschen besser auffällt. Aber
ja.
Kann man ja weg. Aber im Nachhinein, Jahre später, ist das Album trotzdem sehr anerkannt worden, auch von Kritikern. Der Ray Davies war halt Jahre voraus. Die Nostradivale war noch nicht erfunden, kann man sagen.
Ja, okay, also es ist quasi ein Fan-Favorite.
Genau, und dann 50 Jahre später, 2018, kam eine richtig schöne super Deluxe-Box raus mit 4, 5 CDs mit unveröffentlichten Sachen und dann Mono, Stereo. Also da kann man sich richtig schön reinhören. Also es lohnt sich, da reinzuhören.
In solchen Momenten frage ich normalerweise, ob Papa die hat.
Ja, ich habe die.
Ja, genau, die Antwort habe ich erwartet.
Ich habe die. Und ja, ich muss dazu sagen, war eine meiner ersten Schallplatten, die ich so mal gekauft hatte. Ich war total begeistert.
Die also damals, die nicht die von 2018, sondern
ja, die,
damals. Wann kam die raus, Village Green?
Also die kam 1968 raus und ich hatte dann eine Nachpassung gekauft in den 70er Jahren.
Ja.
Ne, aber die habe ich von hinten bis vorne, von vorne bis hinten durchgehört. Also
ja.
Das ist einfach Einmaliges. Und aber, deswegen ja. Reden wir auch so viel von dieser LP, weil die ist wirklich ein Meilenstein. Weil sie danach haben sich viele Bands auch danach gerichtet. Aber wie gesagt, der Original... Autor, Ray Davies hat Pech gehabt, der war der Zeit ein bisschen voraus.
Ja, der hört sich schon fast so ein bisschen nach Punk an. So die Texte, von denen du gesprochen hast, die ganze Zeit.
Ja, kann
so
sein, ja.
Gesellschaftskritik.
Vielleicht hätte er, das ist natürlich Spekulation, hätten die Musik ein bisschen härter sein müssen vielleicht.
Also Village Green war eher so seichte Musik, oder?
Ja,
Also war keine verzerrte Gitarre drin.
Genau, das ja, war bei ein, zwei Liedern vielleicht wohl noch, aber wie gesagt, die waren keine Gitarrenband mehr in dem Sinne.
Okay, das war 68. Jetzt kenne ich ein Lied noch von denen, das hattest du noch gar nicht gesagt. Also mach mal weiter, vielleicht kommt es ja noch. Oder ich vertue mich mit der Band, das kann auch sein.
Ja, wie gesagt, hatten die das Konzept immer rausgebracht und das lief nicht so. 1969 hatten die dann auch keine Hits mehr. Aber irgendwie 1970, warum auch immer, brachten sie einen Song raus mit dem Namen Lola.
Den meinte ich, ja.
Wenn die Leute Kings hören, denken die immer an Lola.
Und da gibt es auf jeden Fall eine interessante Geschichte auch mit, weil in dem Lied, was reimt sich auf Lola? Genau, Coca-Cola. Und da gab es aber Probleme.
Genau. Ich meine, dass die BBC, das Lied war ja eine Single, aber weil das Wort Coca-Cola drin vorkommt, wollte die BBC, glaube ich, hat das als Schleichwerbung.
Oder Produktplatzierung oder sowas.
Oder sowas
auf jeden Fall als Werbung gesehen, ja.
Als Werbung gesehen und das geht nun mal nicht. Zumindest in ihren Augen. Also musste er, jetzt kommt die Geschichte, die Kings, die waren gerade in den USA auf Tournee, wollen wir mal vorstellen, bekommt der Ray Davies einen Anruf, Text ändern. Also ab in den nächsten Flieger nach London, ins Plattenstudio, für zwei, drei Minuten eben die eine Zeile ändern, Coca-Cola, von Coca-Cola auf Cherry-Cola,
ja.
Dann wieder zurück um pünktlich beim Auftritt zu sein.
Ja, weil die hatten ja nicht zufälligerweise ihre Bänder dabei gehabt, ne? So irgendwie im Koffer oder so. Ja, du musst dann dahin gehen, wo die Bänder liegen. Ja.
Und es gab noch keinen Computer und noch keine Computerschaltung, dass man das übers Webnetz machen kann und so.
Ja, ja.
Man musste vor Ort sein.
Es war am einfachsten, dass er nach England rüberfliegt wahrscheinlich, als dass sie die Bänder hätten eingepackt nach Amerika geschifft, um es dann dort aufzunehmen und wieder zurückzuschiffen. Also ich kann mir vorstellen, dass der Aufwand geringer war, ihn rüberzubringen.
Ja, ja, vor allem, wenn man jetzt noch das Band hinschickt, dauert auch noch ein paar Tage und die wollte unbedingt schnell die Single rausbringen.
Ja.
Also Flieger hin und wieder zurück.
Aber was ich auch gehört habe, ist vielleicht auch in einem anderen Zusammenhang, dass das Lied in Australien verboten gewesen ist, eine Zeit lang zu spielen. Hat er das auch mit dem Coca-Cola-Ding zu tun gehabt?
Nein, das hat er mit dem Coca-Cola nichts zu tun, sondern hat er mit dem Textinhalt zu tun. Und zwar ist das jetzt hier, viele meinen natürlich, Lola ist ein Mädchen.
Ja.
Aber Lola war kein Mädchen oder ist kein Mädchen, sondern ist ein Mann in Frauenkleidern. Ganz kurz gesagt. Und das war natürlich damals, 1970.
Ja, ja.
Ein ganz großes Problem, dass jemand einen Popsong darüber schreibt, das war natürlich ein Hammer.
Und das dann thematisiert.
Wie soll man sagen, hat es aber den Verkaufszahlen nichts geschadet, der Bann im Radio. Wie es meistens so ist, gerade Platten, die auf Index stehen, die werden gerne gekauft. Nach Lola, dann hatten sie noch einen kleinen Hit, Ape Man.
Ape wie 8 oder?
Ne, Ape wie Affenmensch. Dann ab 1972 hatten die ging es wieder auf die Konzeptalben zurück. So sehr drastisch, kann man sagen. Und zwar haben die Musikalben eine Geschichte mit mehreren Personen erzählt. Also das klingt jetzt ein bisschen eigenartig, muss ich mal erklären. Das waren richtige Geschichten gewesen.
Mhm.
Und die Live-Auftritte zu der Zeit waren Theateraufführungen.
Also Musicals.
Kann man sagen, ja, nur halt ohne Tanzen, schätze ich mal. Dass sie getanzt haben, weiß ich jetzt nicht. Die Band hat sich verstärkt mit Bläsern. Und Sängerin. Und auf der Bühne hatten die halt eine Geschichte erzählt und auch die Musiker sind in verschiedenen Rollen aufgetreten.
Mhm.
Ray Davis natürlich, der hat immer die Hauptrolle gespielt.
Ja.
Haben sie auch verkleidet.
Ja.
Also kostümiert.
Kostüme angezogen.
Kostümiert.
Kostümiert. Miert. I-E-R-T.
Kostümiert.
Kostümiert. Kostümiert.
Kostümiert.
Dann lassen wir drin.
Lass mal drin. Ja, also richtige Wahnsinnsthemen. Und zwar das erste war gewesen, das hieß Preservation, Erhaltung auf Deutsch. Und das ging wieder etwas auf das Album von 1968 zurück. Das schöne Dorf von damals hatte eine Krise gehabt. Und zwar, weil das war ein Kampf gewesen zwischen zwei
Familien.
Eine Familie nicht.
Zwei Dörfer.
Und da ging es um einen Mr. Black und einen Mr. Flash. Und beide wollten halt die Stadt regieren.
Parteien.
Kann man sagen, Parteien.
Bürgermeisteranwärter.
So, ne? Kommt jetzt zwar in diesem Stück jetzt nicht so ganz heraus.
Darf ich eben raten? Und ihre Kinder haben sich ineinander verliebt. Das ist nämlich dann West Side Story oder Romeo und Julia oder.
Nee, leider ging es da in diesem.
Ah, okay.
So war es nicht gewesen. Es ging einfach nur darum, das Dorf lag schön idyllisch da. Ja, die hatten auch. War immer schön ruhig und dann hat die überfallen das Dorf.
Mhm.
Und dann kommt natürlich ein anderer, will das Dorf wieder zurückerobern und so. Und war so ein Kleinkrieg entstanden.
Ja.
Aber das haben die erzählt.
Kann man sich das so vorstellen wie Quadrophenia oder Tommy von The Who? Oder, also sagst du, das ist nicht richtig Musical, die erzählen eine Geschichte. Schauspielern die auch?
Die Schauspielern auch, ja.
Also auch zwischen den Liedern oder ist alles komplett Musik unterlegt?
Ja, auch zwischen den Liedern, ja. Ja, Tommy und du sprichst jetzt von den beiden Opern von The Who.
Ja, genau, weil es hört sich für mich fast so an wie das in die Richtung, weil die haben da ja auch eine Geschichte erzählt.
Ja, stimmt. Aber die selber haben ja jetzt auf der Bühne...
Ach, haben sie auf der Bühne nichts gemacht, haben nur die Musik
gemacht. Die haben ja nur die Musik gespielt.
Ah, okay.
Und die Kings haben ja richtig...
selber gespielt.
Wie so ein Theaterstück, also wie so ein Musical, verschiedene Rollen übernommen.
Ja. Sind sie damit auf Tour gegangen oder haben sie damit ein festes... Okay.
Die sind damit auf Tour gegangen.
Oh, okay, ja.
Aber hauptsächlich nur in Amerika, weil da hatten die zu der Zeit ja den meisten Erfolg noch gehabt. Ich hätte es gerne mal gesehen, aber es gibt leider keine Filmaufnahmen davon. Es gibt wohl nur Audioaufnahmen, aber keine Filmaufnahmen.
Ah, ja.
Obwohl die Tournee angeblich gefilmt worden ist von 1973, Aber die wollen die Bänder nicht rausbringen, warum auch immer.
Mhm. Haben sie noch mehr von den Sachen rausgebracht oder nur den einen?
Die haben insgesamt 4 rausgebracht.
4 Stück?
4 Stück, ja, ist der Wahnsinn. Aber das Interessanteste war noch 1976, das hieß Schoolboys in Disgrace, Schuljungen in Ungnade. Und das ist eine Geschichte über einen Schüler, der von der Schule fliegt, weil er seine minderjährige Freundin geschwängert hat. Erstmal die Geschichte erzählt, dass er sich verliebt hat, dann ist er Kind unterwegs und dann wurde er zum Direktor bestellt, ne, wurde auf den Schulhof gebracht und vor allen Schülern bekam er eine Prügel von dem Direktor. Aber das Interessante an der Sache ist, diese Geschichte, die beruht auf eine wahre Begebenheit. Weil Dave Davis, der Bruder von Ray, der Gitarrist, dem ist das wirklich passiert. Jetzt kommen wir zurück auf die Geschichte mit dem Verstärker.
Ja.
Das war genau zu der Zeit, seine Eltern und auch die Eltern von dem Mädchen haben sofort den Umgang verboten. Das heißt also, und das ist unglaublich, das war eine Tochter, hat er wirklich erst knapp 30 Jahre später erst gesehen.
30 Jahre später erst.
Da haben sie erst Kontakt gehabt. Das ist unglaublich.
Boah.
Obwohl die in derselben Stadt wohnten, ich glaube, die Straßen waren wahrscheinlich auch nicht weit entfernt, durften sie nie wieder sehen.
So autobiografisch geprägt.
Ja, kann man sagen. Also das war dann das letzte Album in dieser Art. Leider waren die aber nicht sehr erfolgreich gewesen. Aber es lohnt sich trotzdem, da reinzuhören, weil die Musik ist echt klasse.
Kannst du dann einmal die Titel nennen von den Alben?
Das war 1973 Preservation, Act Nummer 1. Dann ein Jahr später Act Nummer 2, sogar eine Doppel-LP. Dann gab es eine Soap-Opera, die Seifenoper.
Also das heißt so, Soap-Opera.
Heißt so. Und zwar
King's Soap-Opera.
King's Soap-Opera. Da geht es darum, dass ein Star, also ein Sänger, möchte wieder zurück ins normale Leben.
Ja.
So einfach geht das natürlich nicht. Ne? Na, einmal ist er jetzt wieder der Star, dann will er wieder anders sein. Also es ist ein bisschen vertrackte Geschichte.
Mhm.
Das muss man gesehen haben und gehört haben. Es gibt sogar ein Fernsehspiel davon.
Okay, da gibt es eine Fernseh-, also jetzt nicht von dem Auftritt von den Kings, aber so eine Fernsehaufnahme davon.
Fernsehaufnahme, ja.
Ah, ja.
Gibt es davon. Kann man sich bei YouTube ansehen. Also da ist alles bei YouTube drin.
Ja.
Und dann, wie gesagt, und dann
dieses Schoolboy in Disgrace.
Genau,
ne?
Das war das letzte gewesen. Aber leider waren die halt nicht so erfolgreich. Und von daher schätze ich mal.
Heißt, nachkaufen ist teuer.
Nö, die wird eigentlich sehr günstig. Die werden immer wieder aufgelegt, weil die sind alle im Nachhinein, Jahre später, sind die ganzen Sachen ja wirklich anerkannt worden. Dann haben die gesagt, manchmal, wieso haben wir damals nicht gemerkt, was das für so gut super Musik waren? Aber stell dir mal vor, du bringst so ein Konzeptalbum raus und redest von einem Dorf, wo ein Mr. Flash, ein Mr. Black bekämpft und gleichzeitig kommt Slade mit ihren Hits oder die Glitter Band oder Sweet. Klar, dass das irgendwie untergeht.
Ja. War ja wahrscheinlich auch kein Radiosong dabei.
Nee, genau. Ja. Singles waren auch, natürlich gab es Singles, aber textmäßig, wenn man was rausschneidet, läuft einfach nicht. Das war natürlich jetzt nicht das Ende von den Kings. Das zweite Comeback kam. Das erste Comeback war ja mit Lola. Jetzt kommt das zweite Comeback. Ein Jahr später haben die sogar ganze Hallen gefüllt in Amerika. Die hatten dann ab 1977 wieder ihren Stil geändert, wieder richtig zurück zu den Roots, wieder Hardrock. Ich nehme an, auf Raten der Plattenfirma, die wollen auch ein bisschen Geld verdienen. Ne?
Mhm.
Und wahrscheinlich auch wegen Dave Davis, der wollte natürlich wieder seine Gitarrensoli fetzen.
Ja.
Denn der gilt ja auch unter Musikern, zumindest unter den alten Musikern, als Vorbild, weil er ist wirklich sensationell auf der Klampfe.
Ja.
Ne? Also die wurden jetzt wieder härter und sie haben sich von dem Konzeptalbum verabschiedet. Ein Album mit 10 Liedern, also einfach nur Anführungsstrichen normale Lieder.
Ja, ja.
Auch super Sachen, da war zum Beispiel Superman heißt ein Lied. Der ist aber jetzt kein Superman, sondern möchte gerne Superman sein. Also die Alltagsgeschichten und Zeitkritik, die ist immer noch geblieben.
Ist immer, okay.
Aber jetzt schön verpackt in Hardrock.
Mhm. Wieder, also, ne? Ja, also Punk.
Punk, genau. Die haben jetzt wieder 77, 78, weißt du ja auch, da fing der Punk an mit Sex Pistols und andere Gruppen, Clash. Und sie sind auf der Schiene wieder aufgefahren, so was wie sie halt angefangen sind. 1964 mit Yuri Legat Me haben sie jetzt wieder, wieder die Schiene eingeschrieben, die Schiene wieder ein. Wie heißt das da?
Ja, Schiene weiß ich auch nicht. diese Richtung eingeschlagen.
Haben wir diese Richtung eingeschlagen.
Ja.
Weil die Kings ja, man kann gut sagen, 5-6 Jahre Hitparaden-mäßig nicht da waren, durch die Musicals, galten die 1977, 78 als neue Band bei vielen.
Ja.
Die kannten die vorher ja gar nicht, ne? Und dachten, oh, dann super neue Punk-Band. Die haben jetzt auch nicht nur den Punk gemacht, sondern hatten auch wieder Balladen dabei und so weiter. Und 1982, wollte ich kurz sagen, waren die sogar hier in Deutschland im Rockpalast zu sehen.
Vom WDR.
Vom WDR. Weiß nicht, ob die immer noch die Sendung kennen, Rockpalast.
Ja, die gibt's sogar noch.
Die spielten dann nachts, ich weiß nicht mehr, 1-2 Uhr haben die gespielt. Damals hatten wir leider noch keinen Videorekorder gehabt.
Da saß der kleine Papa nachts. Wobei 82? Der kleine Papa war damals 20.
Ich war damals 20. Mein Bruder war schon älter. Und dann hatten wir einen Tonband gehabt und haben das vom Radio aufgenommen. Die Aufnahmen, weiß ich nicht, ob wir die noch haben, aber war sehr interessant. Die alten Helden, ich fand die damals ja schon sehr gut, mal live zu sehen.
Oder zu hören.
Ja, sehen konnte man ja im Fernsehen, konnte man ja sehen.
Achso, und hast du vom Radio aufgenommen.
Das war ja das Schöne am Rockpalast. Die haben auch gleichzeitig auch im Radio übertragen, damit man aufnehmen konnte. Sonst hätte man ja am Fernseher mit dem Mikrofon stehen müssen.
Da hätte ich dir zugetraut, ganz
ja,
ehrlich.
Ja, sicher. Kann man ja vorstellen, mit Mikrofon aufnehmen, man darf nichts sagen. So konnte man schön über das Radio mitschneiden. Ja, und das ging dann so weiter bis Ende der 80er. Und dann wurde es so langsam wieder ruhiger und ging eigentlich bis 1996. Haben die sich dann, es gibt keine offizielle Trennung. Aber da kam das letzte Album raus und seitdem war nichts mehr von den Kings.
Haben sie nichts mehr gemacht?
Dann hat nur Ray Davis und sein Bruder Soloplatten gemacht.
Mhm.
Auch nicht viel, muss man dazu sagen. Und die ganz großen Fans, zu denen ich eigentlich auch gehöre, haben halt gehofft, dass sie dieses Jahr noch was machen werden, weil die auch 60 Jahre dabei sind.
Ah,
ne, die haben sich 1963 ging es los.
Ja.
Sagen wir 23, aber leider kam nichts raus. Ich kann auch kurz sagen, 2014 wurde das Musical Sunny Afternoon in England aufgeführt. Das ist praktisch die Geschichte von den Davis-Brüdern.
Mit der Musik von den Kings.
Mit der Musik von den Kings. Das lief auch sehr gut in England, 2-3 Jahre lang. Fand ich ganz gut, dass sie praktisch eine späte Ehrung bekommen haben. Ja, das ist dazu zu sagen.
Das waren die Kings.
Das waren die Kings.
Ganz viele neue Titel jetzt mitgenommen. Vielleicht habt ihr auch noch was Neues erfahren. Vielleicht kennt ihr ja sogar Leute, habt Freunde, Verwandte, für die der Inhalt von diesem Podcast interessant ist. Gerne weiterempfehlen. Ansonsten findet ihr uns auf allen möglichen Podcast-Plattformen, auf Instagram unter @papas.musikgeschichten. Davon wusstest du wahrscheinlich auch noch nichts, ne? So auf Instagram sind. Facebook ebenso, papas.musikgeschichten. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank auch von mir.
Also falls ihr durch die heutige Folge Lust bekommen habt, mehr von den Kings zu hören. Ihr habt ganz viele Titel bekommen. Musik gibt es auf allen möglichen Streaming-Plattformen. Und schaut auf den Flohmärkten nach CDs und Schallplatten. Oder halt auch im Shop eures Vertrauens.
Es lohnt sich.